Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt ist heute Gottes Wort aus 1. Mose Kapitel 15. 1. Mose Kapitel 15 und es wird dort um Abraham gehen. Wir haben eben in der Textlesung gehört, gleich wie Abraham geglaubt hat. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, nämlich aus genau eben diesem Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und kleine Warnung zuvor, es ist ein Kapitel, das vielleicht für unsere modernen Ohren manchmal ein bisschen speziell klingt. Aber lasst uns den Bibeltext lesen und wir lesen Gottes lebendiges Wort in 1. Mose Kapitel 15. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Kenetiter, die Kenesiter, die Kadmoniter, die Hittiter, die Peresiter, die Raphaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Die Überschrift der heutigen Predigt lautet: Wenn Zweifel an deinem Glauben nagen. Und vermutlich kennen wir alle irgendwie das Gefühl von Zweifel. Ja, wir uns plagen immer wieder mal Gedanken wie diese: War das jetzt eine richtige Entscheidung oder habe ich jetzt auf das richtige Pferd gesetzt? Und da gibt es genügend Beispiele aus unserem Alltag. Ja, denken wir zum Beispiel an den Kauf eines Kleidungsstücks. Wenn wir im Geschäft gewesen sind und vielleicht vor dem Spiegel standen, dann sah das mit diesem Licht und so, sah das alles ganz gut aus. Aber zu Hause vor dem Spiegel, irgendwie werden da die, ja, irgendwie scheint das ja nicht gut zu sein. Oder wenn wir einige Studenten, nehme ich an, unter uns. Vielleicht hat man sich für ein Studienfach entschieden und dann mit der Zeit merkt man so: war das so wirklich eine gute Wahl? Ist das wirklich eine Wahl mit Perspektiven? Ist das ein Beruf, der auch in Zukunft nachgefragt ist? Oder ist das Studium eher eine Einbahnstraße? Oder wir haben einige Eltern unter uns, ja, da müssen wir uns ja, wenn sich Kinder ankündigen, müssen wir uns Gedanken machen über einen Namen. Man hat ja dann 9 Monate Zeit, darüber nachzudenken, und das sind dann manchmal auch schwierige 9 Monate. Und dann hat man einen Namen gegeben und dann ist das Kind geboren und dann stellt man fest, auch andere Eltern haben sich irgendwann für diesen selben Namen entschieden. Und ob das wirklich so eine glückliche Wahl war mit diesem Namen, oder weil jetzt ist dieses Kind irgendwie vielleicht doch in ein schlechtes Licht gerückt, allein schon durch den Namen. Und dann zweifeln wir manchmal, ob das so eine gute Entscheidung war. Ich denke, wir alle haben im Alltag immer wieder mal Situationen, wo wir Entscheidungen hinterfragen und fragen, war das wirklich gut? Ist nichts Neues, aber manchmal werden wir von Zweifeln gepackt oder geplagt, die den Kern unseres Lebens anpacken, angreifen, nämlich unseren Glauben. Woher weiß ich, dass das stimmt, was da in der Bibel steht? Woher weiß ich, dass da wirklich ein Leben noch nach dem Tod auf mich wartet? Und es ist Abraham, der hier diese Zweifel hat. Bei ihm haben sich Zweifel eingeschlichen. Kann ich den Verheißungen Gottes wirklich trauen? Ja, er hat sein ganzes Leben auf diese Karte gesetzt. Gott hat zu ihm gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, aus dem Land deiner Väter, in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham macht es, er setzt alles auf diese Karte. Und wir merken hier in diesem Kapitel, dass Abraham sich fragt, was ist eigentlich mit dieser Verheißung? Ja, die ist ihm gegeben worden in Kapitel 12. Und Abraham sehnte sich danach, dass die Verheißung, und die bestand da drin, die Verheißung an Abraham war, ich will dich, Abraham, zu einem großen Volk machen und ich will dir ein Land geben und du sollst ein Segen sein. So, Volk und Land, das sind so diese drei großen Versprechen und mit dem Segen noch. Und je länger Abraham wartet, Woche um Woche, je mehr scheint dieses Versprechen unerfüllbar zu sein, weil Abraham immer noch kein Vater ist. Und daher kommen ihm die Fragen, die er hier stellt in diesem Kapitel, in Vers 2 zum Beispiel. Abraham sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Das ist eine Frage, weil er hat festgestellt, dieser versprochene Nachwuchs hat sich noch nicht eingestellt. Ja, Lot, sein Neffe, das war so die Verwandtschaft, der lebte auch nicht mehr bei ihm, weil der ist nach Sodom gezogen. Das würden wir in dem Kapitel vorher gelesen haben. So. Und damals war es dann schon mal im Brauch, da konnte man so einen Knecht, der auch im Haus tätig war, den konnte man zum Erben einsetzen. Der war dann für alles zuständig und später konnte er das alles erben. Und Abraham dachte, das ist wahrscheinlich die Variante, die Gott sich vorgestellt hat. Ja, das ist dann der Nachkomme. Das ist die Frage nach dem Nachkommen, die Abraham hier stellt. Was ist denn jetzt mit diesem Versprechen? Und Vers 8, wenn wir eben zugehört haben, steht dann da, da fragt Abraham wieder, ist wieder eine Frage, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es, also das Land, als Erbe besitzen werde? Also Abraham hadert mit diesen zwei Fragen. Was ist mit meinem Nachkommen? Und was ist mit diesem versprochenen Land? Weil Abraham besaß zu den Lebzeiten, also wo er gelebt hat, in diesem verheißenen Land Kanaan, kein Stück Land selbst, außer seine Grabstelle. Das ist das, was er besaß. Das war's. Er hat ein Versprechen bekommen, er selbst hat die Erfüllung nie wirklich so ganz erlebt. So, und vielleicht kennt der eine oder andere von uns solche Art von Zweifel. Ist das wirklich wahr, was Gott versprochen hat? Ja, ich weiß, die Geschichte ist eine Geschichte, die Gott mit Abraham geschrieben hat. Ja, das Versprechen von Nachkommenschaft und von Land ist nicht ein Versprechen, das er uns gegeben hat. Also dir soll nicht ganz Tübingen, du sollst das nicht besitzen. Also das ist nicht das, was ich heute sagen möchte, was Gott auch in seinem Wort sagen möchte. Aber vielleicht kämpfen wir und hadern damit, dass Gott es wirklich mit uns gut meint. Vielleicht kämpft der eine oder andere tatsächlich damit, mit der Frage, warum bekommen wir keinen Nachwuchs? Oder warum ist der Nachwuchs, den wir bekommen haben, nicht so unterwegs, wie wir es gerne hätten? Ja, dass der sich nicht dem Glauben zuwendet. Es gibt so viele Fragen, die uns das Leben stellt, und wo wir manchmal fragen, meint Gott es eigentlich noch gut mit mir? Steht Gott zu seinem Versprechen, dass er mich bis zum Ende durchträgt? Ist das eigentlich alles wahr, was in der Bibel so steht? Also wir zweifeln. Was ist Zweifel? Jemand hat mal Zweifel definiert folgendermaßen. Zweifel, das ist der Mangel an Gewissheit über die Wahrhaftigkeit des Christentums oder der Zweifel über den eigenen Glauben, glaube ich eigentlich selbst wirklich? Oder ist ein Zweifel daran, dass dieser Glaube irgendwie nicht zu der Lebenssituation passt, in der ich gerade stehe? Ja, da ist Gottes großes Versprechen und hier ist meine Lebenssituation, das matcht irgendwie nicht, oder? Und das ist genau das, was Abraham erlebte. Er hatte Gottes großes Versprechen gehabt, Land, Leute und Segen. Und wenn er jetzt mal ganz ehrlich auf seine Situation geguckt hat, hat er gesagt, okay, Land, Segen, okay, aber Leute, ich bin noch nicht mehr Papa. Und jetzt begegnen uns ja heutzutage verschiedene Arten von Zweifel. Mir ist klar, es gibt verschiedene Arten von Zweifeln, auch heute, die Menschen mit dem christlichen Glauben haben. Und ich denke, unterschiedliche Arten von Zweifeln können auch unterschiedlich, müssen auch unterschiedlich behandelt werden. Ja, da gibt es manche, die einfach sagen, der christliche Glaube ergibt für mich keinen Sinn. Ja, die Wissenschaft kann viele Fragen der Wissenschaft vielleicht nicht beantworten. Okay, dann können wir gerne über diese Fragen reden. Dann gibt es manchmal Leute, die haben Zweifel, weil sie persönliches Leid erlebt haben. Vielleicht trauern sie auch über Verluste. Dann gibt es Leute, die vielleicht am christlichen Glauben zweifeln, weil sie in der Kirche, in der Gemeinde Gottes Korruption und Missbrauch erleben. Das ist ja gerade auch in diesen Tagen immer wieder ein Thema. Und ich denke, es gibt die verschiedensten Ursachen für Zweifeln, die unterschiedliche Lösungen brauchen. Aber was ist, wenn jetzt Zweifel an deinem Glauben nagen? Wie können wir dann vorgehen? Und ich denke, dass dieser Bibelabschnitt heute uns Antworten geben will. Und vielleicht erwartest du, dass ich sage, wenn du Zweifel hast, dann sei so wie Abraham. Aber das möchte ich heute nicht machen. Es geht hier tatsächlich um Abraham. Aber ich denke, dass wir, wenn wir zweifeln, weniger auf Abraham gucken sollten, als auf den Gott, der auch Abrahams Gott war und ist. Das heißt, ich finde es viel spannender, hier zu gucken, nicht wie Abraham reagiert, sondern ich finde es spannender, wie Gott auf Abrahams Fragen reagiert. Und ich meine, es sind zwei Reaktionen Gottes auf Abraham. Das sind meine zwei Punkte, um die es heute gehen wird. Was Gott macht, wenn Zweifel an deinen Glauben nagen, und was Gott einerseits macht, ist, Gott lädt Abraham ein. Gott will Abrahams und Gott will auch deine Zweifel hören. Und das andere ist, Gott will nicht einfach nur deine Zweifel hören. Gott möchte nicht einfach stehen bleiben zu sagen, okay, jetzt habe ich deine Zweifel gehört. Gott will deinen Glauben stärken. Und ich meine, dass diese zwei Predigtpunkte, also Gott will deine Zweifel hören und dann Gott will deinen Glauben stärken, zwei Ansätze sind, die auf Probleme und auf Herausforderungen reagieren, die wir heute in den christlichen Gemeinden haben. Und ich möchte jeweils gleich auch darstellen, worin ich diese zwei extremen ungesunden Umgang mit Zweifel eigentlich, wie der heute aussieht. Also der erste Punkt, Gott will deine Zweifel hören. Heutzutage können wir manchmal feststellen, einen Umgang mit Zweifel, dass nämlich Gemeinden manchmal sagen, wenn du zweifelst, dann bist du ein Christ zweiter Klasse. Du darfst nichts zweifeln. Du musst glauben. Du musst glauben. Und Zweifeln ist gar nicht gut. Und man wird dazu ermutigt oder man wird entmutigt, schwierige Fragen zu stellen. Und eigentlich wäre es gut, wenn du deine Zweifel lieber für dich behältst und in der christlichen Gemeinde lieber nicht stellst. Verwirr lieber auch nicht die anderen mit deinen Fragen. Lass mal lieber die Sache unter dem Tisch. Ja? Lieber mal verdeckt behalten. Aber, und jetzt meine ich, dass dieser Bibelabschnitt genau auf diese, ich würde sagen, auf dieses falsche Extrem reagiert und sagt, Gott will deine Zweifel hören, weil Gott möchte auch Abrahams Fragen hören. Ich habe eben die zwei Fragen vorgelesen, die Abraham hatte. Und spannend ist, wie Gott jeweils auf diese Fragen reagiert. Fragen und Zweifel sind ein Stück weit Normalität im christlichen Glauben. Ja, der große, bekannte Baptistenprediger des 19. Jahrhunderts, Spurgeon, der bekannte einmal und sagte über sich selbst, plötzlich kam mir der Gedanke und ich verabscheute den Gedanken, sagte er, aber ich konnte ihn nicht überwinden, dass es keinen Gott, keinen Christus, keinen Himmel, keine Hölle und so weiter gab. Meine Gebete, nur eine Farce. Und ich hätte genauso zu den Winden rufen können oder zu den heulenden Wellen sprechen können. Wenn dieser große Mann, Spurgeon, den wir viele von uns vielleicht auch bewundern, Zeiten des Zweifels hatten und ich würde sagen, in der Bibel wir immer wieder mal Menschen erleben, wie hier Abraham oder auch Psalmen, ich meine, dem Psalm, den wir vorher gelesen haben, auch manchmal von Fragen durchdrungen ist, wo ist denn dieser Gott, den wir doch so immer als mächtig bekennen, dann merken wir, die Bibel ist durchzogen von Menschen, die mit Fragen zu kämpfen hatten. Warum reagiert Gott nicht so, wie ich es mir eigentlich vorstelle? Und die Kirchengeschichte ist auch voll davon. Ja, ein Luther, der damit zu kämpfen hatte. Und leider hat die christliche Gemeinde nicht immer erkannt, die Realität, dass Christen immer wieder zu kämpfen haben. Es ist ein Stück weit normal, dass wir Fragen und Zweifeln haben. Und wenn wir dann hier sehen, Gott ist jemand, der den Zweiflern gegenüber barmherzig ist. Und das erkennen wir bei Abraham auf verschiedene Arten und Weisen. Das erste ist, Gott will deine Zweifel hören, weil Gott bereit ist, auf deine Fragen einzugehen. Was Gott hier macht mit Abraham ist, er reagiert auf ganz konkrete Fragen, die der Abraham hatte. Ich meine, dieses Kapitel fängt ja schon so an. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham mit einer Offenbarung erging. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Dieses Kapitel fängt an mit nach diesen Begebenheiten. Also eigentlich müssten wir ein Kapitel vorher lesen und dann stellen wir fest, dass der Abraham da ein richtiger Kriegsanführer gewesen ist. Sein Neffe Lot ist verschleppt worden. Abraham packt seine Leute und geht wirklich einem großen Heer, einer Koalition von Mächten hinterher, um seinen Neffen zu befreien. So, das ist die Geschichte vorher. Abraham schafft es sogar. Und wenn du eine große Koalition an Gegnern besiegt hast, womit musst du rechnen? Dass sie irgendwann zurückschlagen werden, weil das lassen sie sich so nicht nehmen. So, Abraham also könnte auch in der Gefahr gestanden haben, Angst zu haben. Deshalb sagt Gott, fürchte dich nicht, Abraham. Und dann sagt er aber noch, ich bin dein Schild, also ich bin dein Bodyguard, ne? Ich bin nicht nur für dich, sondern ich bin dein Bodyguard, ich bin dein Schild. Und dann sagt er, und ich bin dein sehr großer Lohn. Warum ist das wichtig? Weil Abraham im Kapitel vorher, nachdem er gewonnen hat, den Besitz, den er erplündert hat, nicht für sich genommen hat, sondern da ist die Geschichte, wo er dem Melchisedek Dinge abgibt. Das ist diese Geschichte vorher. Also quasi Abraham hat Dinge abgegeben. Er hat nicht für sich genommen. Und jetzt sagt Gott, ich bin dein sehr großer Lohn. Also Gott reagiert ganz konkret auf Abrahams Situation. Er sieht ihn. Er nimmt ihn wahr. So. Und dann sagt Abraham ja in Vers 2 und 3, ja, ich habe ja immer noch kein Nachkommen. Mein Knecht Eliezer wird wahrscheinlich mein Erbe sein. Und dann sehen wir in Vers 4, da sagt Gott, doch siehe das Wort des Herrn, er ging an ihn. Okay, Abraham, ich habe es gehört, du denkst, es ist Eliezer, dein Knecht. Aber nein, nein, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Klingt jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber was Gott macht, ist, er reagiert ganz konkret auf die Frage von Abraham. Und das ist etwas, wo ich sage, was Gott auszeichnet, sag ihm deine Fragen, bekenne ihm deine Zweifel, er ist bereit zu hören. Er ist bereit, auf deine ehrlichen Fragen einzugehen. Ist das nicht genau das, wie Gott uns in Jesus Christus begegnet? Denken wir daran, als Jesus Christus gestorben ist, er ist wieder auferstanden. Und dann gab es Leute, die es immer noch nicht glauben wollten. Einer von seinen engen Freunden, der Thomas, er wollte nicht glauben. Und wie reagiert Jesus auf diesen Thomas? Er hätte sagen können, hey Thomas, was brauchst du eigentlich noch? Ja, ich habe den Tod besiegt, was willst du eigentlich noch haben? Und was bietet er ihm an? Lege deine Hände in meine Wunden. Er hätte sagen können, warum zweifelst du noch? Aber was macht er? Er sagt, im Gegenteil, du zweifelst, okay, ich gebe dir etwas, woran du dich festhalten kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, wenn wir Wunden haben, wollt ihr, dass da jemand rangeht? Das tut weh, oder? Da nicht dran, bitte. Ne? Kinder schreien auf, wenn sie eine Wunde haben. Ne? Finger weg. Jesus sagt, lege deine Finger in meine Wunden. Und das zeigt doch, wie sehr Gott möchte, dass wir ihm unsere ehrlichen Fragen, unsere ehrlichen Zweifel bringen dürfen. Aber dann, was macht Gott noch weiter mit Abraham? Also Gott ist bereit, auf ehrliche Fragen zu antworten. Aber dann, Gott ist auch bereit, Abraham immer wieder an das Versprechen zu erinnern. Ich meine, was ja manchmal auch Ehe so anstrengend macht, ist ja, wir reden immer wieder über die gleichen Dinge, oder? Aber es macht es auch schön, wenn wir immer wieder das Gleiche sagen. Und ich bin auch gar nicht abgeneigt, immer wieder das Gleiche von meiner Frau zu hören, dass sie mich noch liebt. Es reicht mir nicht, dass sie mir das vor 14 Jahren mal gesagt hat, sondern ich muss es immer wieder hören. Und wisst ihr, Gott wiederholt dem Abraham eigentlich immer wieder seine Versprechen. Und hier in Vers 5 sagt er, schau mal, Abraham. Er führt ihn hinaus. Ihr müsst es ja so richtig vorstellen. Abraham wahrscheinlich in seinem Zelt, der war ja so ein Beduine. Abraham, geh mal nachts raus, mal einen Kopf nach oben. Was siehst du da oben? Sterne, okay, fang an zu zählen. Abraham fängt an und sagt, okay, ich kann es nicht. Ja, klar, kannst es nicht. Weil sie sind unzählbar. Ja, also macht das ruhig mal. Wir machen das hin und wieder mal mit den Kindern. Im Sommer schlafen wir dann schon mal draußen. Und das muss ja für Abraham noch intensiver gewesen sein als für uns heute. Ne? Gar keine Lichtverschmutzung. Die Sterne wirklich so sichtbar. Und vorzustellen, das ist das Versprechen. Abraham sagt, ich hätte gerne einen Sohn. Und Gott sagt, zähl mal, so viele wirst du haben. Also du hättest gerne einen, du kriegst nicht einen. Also hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Ne? Das ist, was Gott ihm eigentlich sagt. Und wir haben eben in Galater 3 gelesen, wir, die wir glauben, wir sind die Kinder Abrahams. Wir sind diese Sterne, die dem Abraham verheißen worden sind übrigens. Ne? Genau, also Gott ist bereit, Abraham immer wieder an sein Versprechen zu erinnern und ihm tatsächlich sogar Bilder zu geben. Bilder zu geben, die man anpacken kann. Ja, mit denen man, also die man sehen kann. Also Abraham hat ja schon mal das Versprechen bekommen, deine Nachkommen werden so wie Sand am Meer sein. Also ich sag mal, Abraham lief durch die Gegend am Tag. Am Tag lief er Sand. so viel werde ich dann irgendwann haben. Nachts nach oben, so viel werde ich dann irgendwann haben. Gott hat ihm Bilder an die Hand gegeben, damit er dieses Versprechen nicht mehr vergisst. Und das ist etwas, wo wir dürfen mit unseren Zweifel kommen. Gott reagiert mit Bilder auf uns. Und ich würde sagen, Gott hat der Gemeinde heute Bilder gegeben, die uns an sein Versprechen erinnern. Und das sind Bilder wie zum Beispiel die Taufe. Das sind Bilder wie zum Beispiel das Abendmahl, das wir regelmäßig feiern. Das sind Bilder, die uns an Gottes Versprechen erinnern. Nicht an unser Versprechen, sondern an Gottes Versprechen erinnern, dass er treu zu seinem Versprechen steht. Und ich denke, es ist ein Unterschied, ob wir sagen, okay, wir lassen diese Versprechen jetzt einfach, ja, ist nicht so wichtig, sondern wir brauchen diese Erinnerung. Gott verspricht uns, indem er uns diese Bilder gibt, dass er sich an seine Versprechen hält. Und das Nächste, was Gott auch noch macht, worum er dich einlädt, dass du deine Zweifel ihm bringen kannst, ist, schaut mal, ich würde sagen, Abraham ist hier ein Mensch, der zweifelt, oder? Der stellt Fragen. Er ist nicht so, Gott, ich bekenne dich als meinen großen Gott. Er ist einer, der Fragen stellt. Und was sagt Gott? Was wird über Abraham gesagt? Was sagt Gott über Abraham, Vers 6? Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet dem als Gerechtigkeit an. Ich predige gerade über Zweifel, aber Gott sagt, das, was Abraham tut, ist Glaube. Merkt ihr das? Es ist Glaube, was Abraham. Wir würden sagen, oh, da hätte ich aber schon ein bisschen mehr erwartet. Ja, ein bisschen mehr Bekenntnis, ein bisschen mehr Zusicherung. Und Gott sagt über Abraham, das, was er hier tut, das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Ich finde, das ist ja verrückt, oder? Genau dieser Vers wird im Neuen Testament dreimal aufgegriffen. Wir haben eine Stelle gehört, nämlich aus Galater 3. Es gibt noch Römer 4 und dann Jakobus 2. Und beachten wir hier, dass Abraham nicht als rechtschaffen beschrieben wird. Also er, der so perfekt handelt. Und das macht ja denn die Galaterstelle ja auch. Sie sagt ja eigentlich, wir werden gerettet, nicht weil wir Werke tun, sondern weil wir glauben. Und vielleicht manchmal sogar ein zweifelnder Glaube. Ja, nicht Werke, sondern Glauben machen uns gerecht. Und jetzt ist es spannend, was ist eigentlich der Glaube? Ist der Glaube jetzt irgendeine Tat, ein Werk nach dem Motto, ich habe hier so viel verbockt, so viele schlechte Taten und jetzt gibt's da diese Tat des Glaubens und die ist jetzt so schwer, die ist so gewichtig, dass sie jetzt so alle bösen Taten einfach wegmacht. Nein, nein, das ist es nicht. Mir hat es geholfen zu verstehen, was Glaube ist mit einer Illustration. Eine Illustration aus dem Alltag. Ihr kennt ja vermutlich alle noch Strohhelme und das kennen die Kinder wahrscheinlich auch. Strohhelme sind spannend, das macht immer Spaß, daraus zu trinken. Aber es ist nicht der Strohhalm, der uns die Energie gibt oder der Strohhalm, der uns irgendwie die Kraft gibt und unseren Durst stillt. Unser Durst stillt das Wasser oder das Getränk, das wir mit dem Strohhalm trinken. Unser Glaube ist gewissermaßen der Strohhalm. Er ist das Instrument. Er ist nicht so wertvoll, weil der Glaube allein uns rettet, sondern wir durch den Glauben Zugang haben zu etwas, nämlich zu dem Wasser. Das ist nachvollziehbar, was ich meine. Nicht der Glaube an sich rettet uns, mein großer Glaube rettet mich, ist auch ein Geschenk der Glaube, sondern durch den Glauben rechnet Gott uns etwas zu, nämlich die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und das ist ja das Spannende hier bei Abraham. Dieser kleine Glaube, dieser zweifelnde Glaube wird bei Gott als, ja, das ist Glaube, das rechne ich dir an, du bist in meinen Augen gerecht. Deshalb ermutige ich dich, mit deinen Zweifeln nicht stehen zu bleiben, sondern mit deinen Zweifeln zu dem Gott zu kommen, der bereit ist zu hören, ja, und der bereit ist, dich an das zu erinnern, was er eh schon gesagt hat, und der auch noch bereit ist, das Kleine, was du ihm gibst, auch noch anzukennen als Glaube. Und deshalb lade ich dich ein, bleib mit deinem Zweifel nicht stehen, bekenne das, komm zum Gottesdienst, suche trotzdem die Begegnungen, suche die Begegnungen auch im Abendmahl, in der Taufe, vernachlässige die Dinge nicht, die Gott uns gibt, die Bilder, die Gott uns gibt. Gerade dann, wenn du zweifelst. So, Gott geht also auf die Zweifel von Abraham ein, aber Abraham hat ja in Vers 8 immer noch Fragen, er sagt ja in Vers 8, Gott sagt ihm dann hier, ich bin doch der Gott, der dich herausgeführt hat. Schau mal, was ich in der Vergangenheit mit dir gemacht habe. Und Gott sagt, ja, Herr, das hast du getan. Aber woran soll ich denn erkennen, dass ich dieses Land, in das du mich hineingeführt hast, zum Erbbesitz bekomme? Woran erkenne ich das? Also, ja, Gott geht auf die Zweifel ein, aber Gott macht jetzt auch noch mehr mit Abraham. Er möchte Abraham den Glauben stärken. Wie macht er das? Und ich würde sagen, damit reagiert Gott auf ein anderes Extrem, das wir heute in unseren Gemeinden manchmal erleben. Nämlich, es gibt heute manchmal Gemeinden, die feiern Zweifler. Ja, manche Gemeinden tun so, als sei es die höchste Tugend, dass wir Fragen an die Bibel haben. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Und Fragen und Kritik an der Bibel sind ein Zeichen der Reife. Ja, skeptisch zu sein, das zeigt doch, dass ich denke, dass ich meinen Verstand nicht ausschalte. Ja, und die schlimmste Sünde ist eigentlich die Sünde der Gewissheit, zu sagen, so ist es und so steht es geschrieben. Und die Bibel antwortet auf dieses Extrem und die sagt, nein, wir sollten Zweifel nicht feiern. Zweifel können tatsächlich gefährlich sein, sie können dich vom Glauben abbringen. Es ist keine Tugend, der man nachjagen sollte. Ja, Zweifel sind gewissermaßen normal, sie geschehen, aber wir sollten nicht einfach nur sagen, ja, sie sind einfach da, sondern Gott möchte dich tatsächlich vom Zweifel zum Glauben bringen. Ja, es gibt genug Verse in der Bibel, die uns das bestätigen, wo Jesus sagt, habt Glauben und zweifelt nicht. Oder denkt ihr an Jakobus zum Beispiel. Jemand, der bittet, aber nicht glaubt, ist wie eine Meereswoge, ja? Und er zweifelt. Also Zweifel ist nicht eine Tugend, der wir nacheifern sollten. Sie ist da, wir erleben sie. Damit dürfen wir zu Gott kommen. Aber dann bitte nicht stehen bleiben. Wir sehen hier, Gott will den Glauben der Zweifler stärken. Wie macht er das? So, Abraham fragt in Vers 8, was ist denn jetzt nun mit dem Land und wie reagiert Gott? Das ist immer so Frage-Antwort. Das ist immer hier so ein Hin und Her. Vers 9, dann sagt Gott, hol mir jetzt ein paar Tiere. So, Gott macht immer Erlebnispädagogik mit Abraham, hol mir mal ein paar Tiere. Abraham macht genau das, was Gott gesagt hat. Und obwohl er eigentlich gar nicht genaue Anweisungen bekommt, macht Abraham nämlich noch was in Vers 10. Gott hat ja nur gesagt, hol mir die und die Tiere. Und was macht Abraham? Jetzt ist der Teil, wo ich sage, das ist in unseren Ohren vielleicht ein bisschen speziell, diese Geschichte. Aber was Abraham jetzt macht, ist, er zerteilt diese Tiere, hat Gott ja hier scheinbar nicht gesagt, ne? Er zerteilt diese Tiere und legt sie so einander gegenüber. Okay, die Vögel zerteilt er nicht. Was macht Abraham hier? So, es ist für uns vielleicht ein bisschen gruselig, Tiere zu töten, gegenüberzulegen und sowas. Aber Abraham wusste, als Gott ihm sagte, hol diese Tiere, wusste Abraham, was gleich kommt. Nämlich, diese Tiere zu holen, es war klar, jetzt folgt eine Zeremonie. Gleich wird ein Vertrag geschlossen, eine Vereinbarung gemacht. Okay, wie machen wir heute Verträge? Wie schließen wir heute Verträge mit Leuten ab mit einem Klick im Internet? Ne? So, ja, ich habe die AGBs gelesen und bin damit einverstanden, haben wir eh nie gemacht. Aber sind wir einverstanden. Oder wenn es ganz, ganz wichtige Dinge sind, wie machen wir Verträge? Wir gehen zum Notar. Oder wenn jemand schon ein Haus gekauft hat, du gehst zum Notar, da werden alle Details werden in einer Schriftform festgehalten und dann gibt es Unterschriften von beiden Seiten vor Zeugen. Und da steht auch drin, wenn du dich nicht daran hältst, zumindest meine ich es mal gelesen zu haben, wenn du dich nicht daran hältst, welche Konsequenzen drohen dir? Strafzinsen und sowas alles. Es ist ja alles in so Verträgen festgehalten. So, in einer Kultur, ich sag mal, wo wir in einer Schriftkultur, die wir heute haben, völlig normal, oder? Unterschriften, die beglaubigt sind und so vom Notar, alles super geregelt. Nur, wie schließt du Verträge in einer Kultur, in einer mündlichen Kultur? Wie macht man das? Genau wie Abraham das hier mit Gott nämlich erlebt, nämlich durch Theater. Was die hier machen, ist eigentlich ein Theaterstück. Ein Vertrag wird gewissermaßen vorgespielt. Was damals die Vertragsparteien gesagt haben, wir unterschreiben heute Verträge und sagen, wenn ich mich nicht daran halte, dann erkläre ich mich bereit, Strafzinsen zu zahlen oder irgendwas zu ersetzen und so weiter und so fort. Aber damals hatte man das ja nicht mit Verträgen. Was du damals gemacht hast, hast gesagt, du hast die Tiere geteilt und hast bis dann durch diese zerteilten Tiere durchgegangen und hast damit eigentlich bekannt, wenn ich mich an die Vereinbarung, die wir hier schließen, nicht halte, dann sollte ich am besten so sein wie diese Tiere, zerteilt und tot. Ich würde sagen, cool, oder? Vielleicht würde ein Wort heute mehr gelten, wenn wir immer so uns vor Augen führen würden, was sind die Konsequenzen? Und ich immer so, okay, ich bin tot, ne, wenn ich mich nicht daran halte. Aber das ist das, was sie damals gemacht haben. Die haben quasi Verträge geschlossen, sie haben sie gespielt. Eindrücklich gespielt. Du gingst durch die toten Tiere hindurch und wusstest, wenn ich mich nicht daran halte, dann wartet der Tod auf mich. So, und das Erstaunliche ist, was Gott jetzt hier macht, ist, schaut mal, er lässt sich herab, dass er einen Vertrag macht mit einem Menschen. Das ist hier das Verrückte. Hat der allmächtige Gott im Himmel es notwendig, mit den Menschen einen Vertrag zu machen? Ja? Wenn ein König sagt, so läuft es, dann muss er nicht sagen, wir schließen jetzt einen Vertrag. Der kann einfach sagen, friss oder stirb. Und was Gott macht, er lässt sich herunter. Und er zeigt damit, ich bin bereit, dir nicht nur ein Versprechen zu geben, ich habe es dir gesagt, in Kapitel 12, geh hinaus, ich will dich zum Segen machen, sondern er sagt, ich möchte mich sogar verpflichten. Ja? Jeder, der schon verheiratet ist oder der verlobt ist oder vielleicht auch darauf wartet, woher weiß ich, dass mein Verlobter, ja, dass er tatsächlich mich liebt und dass er mir, der mir versprochen hat, mich irgendwann zu heiraten, woher weiß ich, dass er die Dinge tatsächlich, dass er mich wirklich liebt? Wenn er bereit ist, auf dem Standesamt diesen Bund zu schließen, diesen Vertrag zu unterschreiben, oder? Wenn er bereit ist, seine Verpflichtung auch tatsächlich zu bestätigen, nämlich mit den Konsequenzen. Ich bin bereit, ne, im Leben und im Sterben, ne, also im Leben und Sterben, ne, ich bin bereit, in guten wie in schlechten Tagen, so, mich nicht von dir zu trennen. Aber wir wissen doch, dass dieses Versprechen, das jemand gibt, dann etwas so richtig wertvoll ist, wenn das unterschrieben ist. Weil solange jemand immer nur sagt, ich liebe dich und ich will immer zu dir stehen, aber Jahr für Jahr nicht bereit ist, zum Standesamt zu gehen, da fragen wir uns doch, ist das wirklich ernst gemeint? Leute, macht keinen Druck, nur weil ich es gesagt habe. Also manchmal können doch Monate und Wochen lang sein. Aber ich meine, wenn jemand doch Jahr um Jahr diese Sache verzögern würde, dann würden wir an diesem Versprechen zweifeln. Aber was Gott macht ist, ich verspreche es dir nicht nur, ich sage nicht nur, dass ich dich lieb habe und dass ich es gut mit dir meine, ich bin sogar bereit, einen Bund mit dir einzugehen. Das ist, was Abraham hier erlebt von Gott. Also Gott ist bereit, ein Versprechen abzugeben. Und schaut mal, Gott ist nicht nur bereit, ein Versprechen abzugeben. Was er noch macht, ist, er ist sogar fähig, sein Versprechen zu halten. Weil hier in den Versen 13 bis 16, dann kommt so ein Einschub, da sagt Gott dem Abraham dann, ach übrigens, deine Nachkommen, die werden übrigens Fremdlinge sein in einem Land. Da werden die zu Knechten gemacht, da werden sie 400 Jahre lang, werden sie dem dienen und dann werden sie irgendwann, will ich das aber dann auch umdrehen, die werden dann mit großem Habe da wieder ausziehen, du selbst wirst das nicht erleben, das ist zu deinen Zeiten, wird es dir noch gut gehen, aber die werden dann in der vierten Generation wieder zurückkommen. Warum sagt Gott diese ganzen Details? Er sagt damit, ich kenne deine Zukunft, ich weiß genau, wie es gehen wird. Ich bin nicht nur bereit, ein Versprechen abzugeben, ich bin sogar fähig, weil ich kenne sogar die Details, er nennt sogar die ganzen Namen, ne? Der Maß, der Sünder, der Amoriter, später diese ganzen Amoriter, Kanaaniter, Gott kennt die Zukunft. Also Gott ist, und das bestätigt er hier, indem er sogar die Detailangaben macht. Also Gott ist nicht nur bereit, ein Versprechen abzugeben, er ist sogar fähig, seine Versprechen zu halten, weil er die ganzen Details nennt. Und noch ein drittes, nämlich Gott ist entschlossen, deine Verpflichtung zu erfüllen. Hört mal genau zu, ich habe gesagt, Gott ist bereit, ein Versprechen abzugeben. Und jetzt sage ich, Gott ist entschlossen, deine Verpflichtung zu erfüllen. Weil kommen wir nochmal zurück zu diesem Vertrag, den Gott hier mit Abraham schließt. Wenn damals ein König eine kleine Nation besiegt hatte und mit ihm einen Vertrag geschlossen hat, dann war es normalerweise so bei einem Vertrag, dass nicht beide Vertragsparteien durch diese geteilten Tierhälften gingen, sondern normalerweise nur die untergebene Nation. Weil das konnte sich der König leisten. Er konnte sagen, du hast Pflichten, ich bin hier der Boss, ich sag, wie es langläuft. Wisst ihr, was in diesem Kapitel das Überraschende ist? Bei diesem Bund, der hier geschlossen wird, lasst uns Vers 12 lesen. Das Überraschende bei diesem Bund ist, Vers 12, die Tiere sind zerteilt, die liegen da. Vers 12, und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen. Was passiert? Die Partei, wo wir eigentlich erwarten würde, sie müsste durchgehen, nämlich Abraham. Was macht die Partei? Da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Der Mann, der eigentlich durchgehen müsste, der eigentlich sein Versprechen abgeben müsste gegenüber diesem großen König und sagen müsste, okay, ich halte mich an diesem Bund, der schläft ein. Okay, und dann Vers 17, lesen wir weiter. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchführt. Also das ist jetzt, was da durchgeht durch die Tierhälften, nämlich der rauchende Glutofen und die Feuerfackel. Was ist das? Der rauchende Glutofen und die Feuerfackel, das sind Elemente einer Gottesentscheidung. Wenn später das Volk Israel am Berg Sinai stand, dann haben wir genau diese Elemente, Rauch und Feuer, als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und wenn diese Sachen jetzt durch diese Tierhälften ging, dann ging Gott selber durch diese Tierhälften hindurch. Also Abraham verstand, er sah Rauch und Feuer da durchgehen und er wusste, okay, Gott war bereit, seine Versprechen einzuhalten. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das ist jetzt wirklich krass. Gott sagt hier etwas eigentlich Unmögliches. Er sagt, ich bin bereit, getötet zu werden, wenn ich mich nicht an meine Versprechen halte. Und wir würden sagen, ein allmächtiger Gott, ein Schöpfer, wie soll ein allmächtiger Schöpfer getötet werden? Das ist das Versprechen, das Gott abgibt. Ich bin bereit zu sterben, wenn ich mich nicht an meinen Vertrag halte. Wir würden sagen, krass. Aber ich würde sagen, das ist nicht das Krasseste, was hier passiert. Wir lesen dann Vers 17, habe ich ja eben gerade vorgelesen. Sonne ging unter, der Glutofen und die Feuerfackel, die gingen zwischen den Stücken hindurch. Und dann lesen wir Vers 18, da steht einfach, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. Zwischen Vers 18 und Vers 17 passiert etwas Erstaunliches, nämlich, was nicht passiert. Das Erstaunliche ist, was nicht passiert. Wer geht nicht durch diese geteilten Tierhälften? Abraham geht nicht dadurch. Und was Gott damit sagt, ist, er alleine geht durch diese Tierhälften durch. Er sagt, ich bin nicht nur bereit, meine Versprechen zu halten, um mit dem Tod zu bezahlen, wenn ich meine Versprechen nicht erfülle. Ich bin sogar bereit, Abraham, obwohl du müsstest eigentlich da durchgehen, ich bin sogar bereit, deine Versprechen zu halten, weil es ist ein Vertrag, den wir eigentlich beidseitig schließen müssen, aber den mache jetzt nur ich mit dir. Ich garantiere dir die Erfüllung der Versprechen, die ich dir gegeben habe. Es ist ein einseitiger Vertrag. Ich übernehme sogar die Konsequenzen. Wenn du dich nicht an diesem Bund hältst, übernehme ich die Konsequenzen. Ich bin bereit, mich hinzugeben. Und an dieser Stelle möchte ich euch fragen, hätte Gott es noch irgendwie besser darstellen können, als ein Theaterstück zu machen über dieses Thema? Wisst ihr wie? Indem er das Ganze einfach nicht nur vorspielt als Schauspiel, sondern indem er es Realität werden lässt. Und ich meine, genau das ist es, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Der Mensch hat seine Verpflichtung nicht erfüllt. Der Nachfolger Gottes hat seine Versprechen nicht erfüllt. Und was macht Gott? Er schickt seinen Sohn Jesus, der perfekt, ein perfektes Leben gelebt hat, und er opfert ihn. Das ist das Zeichen, dass Gott nicht nur bereit ist, seine Versprechen zu erfüllen, sondern Gott ist sogar bereit, deine Verpflichtung zu übernehmen. Sehen wir das? Das ist das, was Gott hier in Kapitel 15, im ersten Buch Mose, ankündigt. Da haben wir bereits das Evangelium. Und das ist das, was wir jedes Mal beim Abendmahl verkünden. Gott, der in menschlicher Gestalt gekommen ist, für uns gebrochen wird, beim Abendmahl denken wir daran, der unsere Übertretung bezahlt hat, damit unsere Beziehung wiederhergestellt werden kann. Wenn Abraham Zweifel hatte, und Abraham hatte Zweifel, ist Gott wirklich gut genug für mich? Es könnte ja sein, dass Abraham auch die Zweifel hätte, bin ich eigentlich gut genug für Gott? Halte ich eigentlich bis zum Ende durch? Und was ist die Antwort? Gott hält durch, weil er dafür sorgt, dass du dranbleibst, Abraham, weil das mein Versprechen an dich ist. Und deshalb, und damit möchte ich schließen, wenn du heute zweifelst an Gott oder auch an dich selber zweifelst, da erinnere dich an Gottes Wort. In Christus hat Gott für dich durchgehalten. Und daran wollen wir festhalten. Gott will nicht nur deine Zweifel hören, er will deine Glauben stärken, und dafür gibt er uns so viele Dinge und auch gerade die christliche Gemeinschaft. Amen.